Ach, endlich volljährig. Gott sagt zu dir, ich erkläre dich für volljährig. Vielleicht sagst du, Moment mal, ich bin schon seit über 20 Jahren volljährig. Vielleicht sind auch, die Kinder sind zum Teil schon auf und davon. Wenn so ein Neunjähriger dabei ist, der sagt, ja, schon volljährig, Mensch, ich spare mir ganze 9 Jahre und dann darf ich Auto fahren. Gott hat ein Interesse daran, dir zu sagen, ich erkläre dich als volljährig. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie es war für dich, volljährig zu werden. Ich habe das noch sehr, sehr deutlich vor Augen. Man macht ja so seine Erlebnisse an so einzelnen Punkten fest. Und für mich war das der Punkt Auto. Das war mein erstes Auto. Also nicht genau das, aber das Modell. Das war ein Golf 1. Es war so, dass ich Führerschein gemacht hatte und ein paar Tage vor meinem Geburtstag, vor meinem 18. Geburtstag, habe ich dann die Prüfung abgelegt mit Zittern und was weiß ich, aber ich habe sie bestanden. Und ja, dann kam mein 18. Geburtstag und mein Vater hat gesagt, sag mal, du hast doch noch Geld übrig. Also ich habe die ganze Kindheit entlang gespart, weil ich gesagt habe, ich will irgendwann mal Führerschein machen. Irgendwann bin ich volljährig. Und dann entsprechend, als ich 18 war, habe ich, also 17, mein Sparbuch geplündert und damit einen Führerschein bezahlt. Und meine Eltern waren nicht so wohlhabend, dass sie gesagt hätten, Junge, ich zahle dir einen Führerschein und kriegst gleich ein Auto hinterher. Sondern das musste ich mir selber zusammensparen. Und ich habe das zusammengespart, habe meinen Führerschein gemacht und dann war auch noch Geld übrig für ein Auto. Allerdings war nicht viel Geld übrig. Und so ist mein Vater mit mir dann an meinem 18. Geburtstag losgefahren und wir sind zu verschiedenen Werkstätten gefahren, wo es Gebrauchtwagen gab. Und ich weiß noch, wir sind in so ein Tal, völlig verlassenes Tal, wo so eine Bastlerwerkstatt war, reingekommen und wir fahren auf den Schotterparkplatz drauf. Also diese Bastlerwerkstatt lag mitten im Wald für sich da in dem Tal und wir kommen auf den Schotterparkplatz drauf und ich sehe es, da steht es, mein Auto. Ein Golf 1, aber tiefer gelegt, metallic grün und Breitreifen. Ich habe gesagt, wow, das ist mein Fahrzeug. Im Nachhinein hat sich fest rausgestellt, allerdings erst nachdem ich es dann nach zwei Jahren, glaube ich, abgemeldet habe, der hatte solche Löcher unter den Sitzen. Die Werkstatt, das war ein Freund dann von mir, der hat gesagt, mit dem Auto bist du gefahren, so lange. Ja, du hattest gute Schutzengel dabei. Der hat das Ding auf die Hebebühne und hat mir die Löcher gezeigt. Da konnte man tatsächlich den Kopf durchstecken. Aber es sah toll aus. Endlich volljährig. Oh, ich weiß noch, wir haben das Geld bar dabei gehabt, wir haben das Auto bar bezahlt und mein Vater hat gesagt, gut, er fährt voraus und ich soll hinterherfahren nach Hause. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ja, kein Problem, habe mich reingesetzt und dann saß ich drin, zum ersten Mal ohne Fahrlehrer an der Seite. Und ich saß vor ein paar Tagen hatte ich erst die Prüfung gemacht und da saß ich in diesem Auto, in diesem Golf und mein Vater fuhr los, ich, wie gelernt, Kupplung getreten, versucht, einen Gang reinzubringen und ich habe ihn nicht reingekriegt. Ich habe den ersten Gang versucht einzulegen und es ging nicht. Und ich habe so gekämpft mit diesem Fahrzeug auf der Strecke nach Hause. Ich habe es irgendwie dann doch bewältigt, aber ich habe mich gar nicht mehr volljährig gefühlt. Ich sage euch, das war ein Trip, das war eine Fahrt, wo ich gedacht habe, oh, ich bin noch so klein und unerfahren und... Oh. Aber ich habe das Fahrzeug irgendwie nach Hause gekriegt. Und letztendlich war ich froh, mein Vater ist nicht weit weg. Der fährt ein Stück voraus, der ist in Sichtweite und ich weiß, der schaut immer wieder in den Rückspiegel und schaut, dass er mich nicht verliert. was weiß ich, wenn mir irgendwas, wenn mir das Auto unterm Hintern zusammenbricht oder keine Ahnung, mein Papa wäre in der Nähe. Und das wusste ich. Und das hat so ein gutes Gefühl gegeben. Also nicht, dass ich bin volljährig, ich reise die Welt ein, sondern ich bin volljährig und mein Papa ist in der Nähe. Und das war so stark. Und genau das ist das, was Gott meint. Gott sagt, in meinen Augen bist du volljährig, aber ich bin in deiner Nähe und ich werde dich nicht verlassen. Meine Liebe, die zählt für dich. Wie komme ich auf diese Idee mit der Volljährigkeit? Ich habe natürlich einen Bibeltext. Und zwar, ich hoffe, ihr habt sowas Papierartiges dabei. Wenn nicht, ich lese es euch vor. Im Galaterbrief, es lohnt sich immer, die eigene Bibel dabei zu haben. Im Galaterbrief, im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 7, wo Paulus an die Galater schreibt: Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch künftig Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen Rechten von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun als seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott erklärt dich als volljährig. Wann wird jemand volljährig? Laut unserer Gesetzeslage ist man volljährig 18, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff sich nennt, voll gesetzesfähig oder straf mit 21. Aber so, der Gro ist 18. In Israel, im jüdischen Volk, gibt es das Bar Mitzbah-Fest, wo der Schnittpunkt ist, wo jemand, wir könnten sagen, volljährig erklärt wird, religionsmündig, 12 Jahre. In der antiken Welt, in der griechischen, hellenistischen Welt, in der römischen Welt, da haben das die Väter selbst festgelegt. Die haben festgelegt, wann erkläre ich meinen Sohn als volljährig? Wann erkläre ich meine Tochter als volljährig? Meistens lag das so zwischen 14 bis 25 Jahre, dass ein Kind als volljährig erklärt wurde. In der Bibel, in Lukas 15, ist eine der bekanntesten Geschichten. Hier ist ein Bild von Rembrandt, eine Darstellung vom verlorenen Sohn. Die Geschichte, wie ein Sohn, der noch nicht für volljährig erklärt wurde, sich selber für volljährig erklärt und sagt: Vater, ciao, zahl mir mein Erbe aus, und eigenmächtig das Erbe antritt. Verrückterweise lässt sich der Vater drauf ein, und der Sohn einen totalen Schiffbruch erleidet. letztendlich landet der Sohn bei den Schweinen und weiß nicht, wie er seinen Hunger stillen soll. Und da kommt ihm der Gedanke, ich komme zu meinem Vater zurück. Mein Vater, bei dem gehen selbst die Tagelöhner, den Knechten, denen geht's gut da. Und wenn er mich nur als Tagelöhner annimmt. Und so kehrt er zurück. Und der Vater, der reagiert ganz anders. Der Sohn will, hab Erbarmen und nimm mich wenigstens als Tagelöhner an. Und was macht der Vater? Er schließt seinen Sohn in die Arme. Das ist so gut da ausgedrückt. Er schließt seinen Sohn in die Arme. Und unter anderem, ihm werden wieder Schuhe gegeben. Sklaven trugen damals keine Schuhe. Nur Freie trugen Schuhe. Ihm wurden Schuhe gegeben und ihm wurde ein Siegelring gegeben. Der Siegelring war dafür da, zeichnungsbevollmächtigt. Man hat ja Schriftstücke, Dokumente, Wachs drauf tropfen lassen oder ähnliche Techniken und den Siegelring reingedrückt und dieses Zeichen hat gezeigt, ich bin auch berechtigt, diesen Vertrag zu unterschreiben. Das hat jemand gekriegt, der volljährig war. Der durfte Rechtsgeschäfte abschließen. Der Sohn, der heimkehrt zum Vater, der einen Großteil vom Geld von seinem Vater einfach durchgehauen hat, verprasst hat ohne Ende, der hört nicht von seinem Vater. Ja, okay, du kommst zurück, machen wir mal eine Probezeit, mal schauen, wann ich dir den Ring anvertraue. Da war nichts von Probezeit, sondern der Vater hat gesagt, bringt den Ring. Und der Sohn, vielleicht hat er noch sogar die Klamotten an, die runtergekommenen. Der Sohn kriegt diesen Ring, diesen Siegelring. Wir würden sagen, ein Vertrauensvorschuss ohnegleichen. Gott schenkt. Gott ist ja in diesem Bild dieser Vater. Und Gott schenkt dieses Vertrauen seinem Sohn. Und wir nennen uns ja zu Recht als Christen, als Kinder Gottes. Gott schenkt dir dieses Vertrauen. Gott sagt, ich erkläre dich als volljährig. Ich schenke dir dieses Vertrauen. Ich schenke dir meinen Siegelring. Meine Autorität schenke ich dir. Meine Kraft. Ich vertraue dir diesen Siegelring an. Es ist, eigentlich sagen wir doch, im Glauben kommt es darauf an, Gott zu vertrauen. Ich vertraue Gott. Die Bibel sagt, der erste Schritt, was passiert ist, Gott vertraut dir. Vertrauen kann man ja mit Glaube auch übersetzen. Man könnte auch sagen, Gott glaubt an dich. Nicht du glaubst an Gott, das hoffentlich auch. Aber die erste Aussage ist, Gott glaubt an dich. Gott glaubt daran, dass du ein Leben in Volljährigkeit verbringen kannst. Die Autorität, Geschäfte zu unterzeichnen. Gott glaubt an dich. Ich lese gerade nochmal. Also Paulus schreibt hier, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird durch Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat, an dem Zeitpunkt, wo er diesen Siegelring kriegt. Genauso war es doch auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Paulus sagt hier an der Stelle, unmündig, nicht volljährig warst du, als du noch nicht an Jesus geglaubt hast, als du den Vorstellungen dieser Welt unterworfen warst. In dem Augenblick, wo du zum Glauben an Jesus Christus kamst, hat er dich für volljährig erklärt. Das geht ja unseren Denken, unseren Gedanken manchmal völlig zu quer. Wir stellen uns vor, volljährig bin ich als Christ, wenn ich so richtig reif bin, wenn ich so und so viel Wissen angesammelt habe, wenn ich weiß, wie ich mich als Christ verhalte. Gott sagt, nein, ich vertraue dir meinen Siegelring an. Ein Vorschussvertrauen ohne Ende. Egal wie dein Leben vorher aussah. Ich glaube an dich, sagt Gott. An der Stelle in dem Bibeltext heißt, wir waren den Vorstellungen dieser Welt unterworfen in meiner Übersetzung. Am Rand der Bibel steht bei mir noch alternative Übersetzungen. Das griechische Wort, das da steht, heißt nicht nur Vorstellungen, das ist eine Bedeutungsebene, aber dieses Wort heißt eigentlich was Elementares. Zum Beispiel kommt dieses Wort in Hebräer 5, Vers 12 vor, wo in der Bibel heißt, wo Paulus sagt, ich möchte in der Lehre nicht nochmal bei den elementaren Dingen, bei den grundsätzlichen Dingen anfangen, sondern eigentlich solltet ihr ja schon viel weiter sein und ich möchte andere Sachen mit euch ansprechen. Diese grundlegenden Dinge, es steht im Griechischen dasselbe Wort, was Elementares, das ABC einer Lehre, das Grundlegende. Wir waren den grundlegenden Vorstellungen dieser Welt unterworfen. Den Vorstellungen, die vielleicht ganz anders sind. Die Vorstellung der Welt ist, wenn du was erreichen willst, dann musst du dafür kämpfen und musst du schauen, dass deine Nasenspitze vorne dran ist. Die Bibel dreht das rum und sagt, der Größte unter euch sei euer Diener. Dieses Wort, das da steht, kommt auch im 2. Petrus 3, Verse 10 und 12 vor. Da heißt, wenn Jesus wiederkommt, Jesus wird ja eines Tages zurückkommen, sichtbar zurückkommen. Und er wird dieser Weltgeschichte ein Ende setzen und eine neue Welt schaffen. Und bei seiner Wiederkunft, heißt es im Petrusbrief, werden Himmel und Erde vergehen. Die Materie wird zerfließen, wird ihre Substanz verlieren. Da steht auch dieses Wort. Also die Grundelemente der Welt werden auch damit bezeichnet. Und dementsprechend werden dann auch zum Beispiel in Offenbarung 16, Vers 5, Engelwesen als Elementarwesen bezeichnet. Da gibt es einen Wasserengel in Offenbarung 16, 5 oder einen Feuerengel in 14, 18. Also einen Engel, der Macht hat über dieses Element und herrscht über dieses Element. Und dieses Wort, in seinen ganzen Bedeutungsbreite, verwendet Paulus an dieser Stelle und sagt, früher wart ihr den Elementen dieser Welt unterworfen. Ihr wart unterworfen den Denkvorstellungen dieser Welt. Ihr wart aber auch unterworfen der Materie dieser Welt und ihr wart unterworfen den geistlichen Mächten dieser Welt, den Geistern, die in dieser Weltzeit herrschen. Und ich glaube, man darf wirklich hier die volle Bandbreite dieser Bedeutung dieses Wortes einnehmen. Wie viele Menschen hängen fest in Denkvorstellungen? Ich hatte einen Jugendlichen mal auf einer Freizeit mit dabei und es war Christiwell, großer Kongress, tolle Sache. Und wir waren in einem Klassenraum einquartiert und der war ganz neu bei uns dabei. Und wir rollten alle unsere Schlafsäcke so im Klassenzimmer aus und er packte auch seinen Schlafsack aus und dann hat er geguckt und seinen Schlafsack entsprechend zur Tür ausgerichtet. Natürlich habe ich gefragt, was machst du denn da? Und hat er gemeint, ja, da gibt es ja so Energien und Strömungen, die so fließen in diesen Räumen und ich muss auf diesen Energien Acht haben, sonst werde ich nicht vernünftig schlafen können. Er war den Elementen dieser Welt unterworfen. Später ist er dann auch zum Glauben gekommen, hat Bibelschule besucht und hat evangelisiert und hat ganz anders gelebt. Auf dieser Freizeit war es ganz, ganz interessant. Er hat sich herausfordern lassen. Ich habe gesagt, komm, wir beten dafür und dann probierst du es aus, dass du dich auch so wie wir hinlegen kannst. Du musst nicht unbedingt unsere Füße in deinem Gesicht haben, nur damit du diesen Strömungen entsprechend liegen kannst. Und wir haben dafür gebetet. Jetzt kann man sagen, ja, ist das nicht ein bisschen wegen so einer Denkvorstellung gleich dann zu beten? Ich glaube, dass hinter gewissen Vorstellungen auch immer wieder geistliche Mächte stehen, die uns binden wollen. Aber als Christ sind wir diesen Mächten nicht unterworfen. Und so habe ich mit ihm gebetet und habe dann ihn herausgefordert und gesagt, so, und jetzt leg dich zu uns. Und er hat sich zu uns gelegt und er hat gemerkt, wow, ich kann ja doch schlafen. Diese Energien haben keine Gewalt mehr über ihn. Also Paulus sagt, früher, da war es so, als wir unmündig waren, da waren wir diesen Vorstellungen unterworfen. Diese Vorstellungen, diese Elemente, diese geistlichen Kräfte auch. Wenn ich mir überlege, ich war zum Beispiel so, als ich Christ wurde, da hatte ich etwas vorher Kontakt mit dem New Age gekriegt. Und ich war total fasziniert von Dingen mit den Gedanken bewegen, etwas ganz scharf anschauen und dieses Ding fliegt in meine Hand. Ist mir nie gelungen, aber ich habe mich auf den Weg dahin begeben, weil ich fasziniert war davon. Und da war ich einer geistlichen Vorstellung, einer geistlichen Macht auch unterworfen. Und als ich zum Glauben kam, da hat Gott dafür gesorgt, dass ich dieser Vorstellung nicht mehr unterworfen war. Ich habe erst gedacht, wie soll ich ohne diesen Mächten mein Leben auf die Reihe kriegen? Aber Gott hat gesagt, weißt du, ich bin dein Papa und ich fahre dir mit dem Auto voraus. Das Autoerlebnis hatte ich noch nicht. Aber heutzutage rückblickend würde ich sagen, Gott hat zu mir sowas in der Art gesagt, ich fahre mit dem Auto voraus und ich habe dich im Rückspiegel. Und ich erkläre dich als volljährig nicht mehr diesen Mächten dieser Welt unterworfen, nicht mehr diesen Vorstellungen dieser Welt unterworfen. Und ich glaube, ich gebe dir meine Vollmacht, meinen Siegelring, dass du dein Leben auf die Reihe kriegen kannst, ohne diese Mächte anzapfen zu müssen. Und weißt du was? Aber ich bin nicht weit voraus. Ich bin in deiner unmittelbaren Nähe und Reichweite. Und ich werde dir beistehen, wann immer du meine Hilfe brauchst. Also, wir sind volljährig, wenn wir an Jesus glauben. Paulus hat öfters die Eigenart, macht er jetzt hier in dem Beispiel nicht, aber öfters die Eigenart, dass er sagt, du bist geheiligt, durch das Blut Jesu bist du geheiligt, nun lebe auch geheiligt. Und das möchte ich jetzt hierauf mal anwenden. Du bist volljährig und jetzt beginne als Volljähriger zu leben. Ich musste das mit dem Auto erst einüben, hinkriegen mit der Gangschaltung, die so widerspenstig war und nicht reingehen wollte, vor allem der erste Gang, der hat mich noch wochenlang gequält. Aber ich habe es nach und nach gelernt. Und genauso, glaube ich, müssen wir lernen, mit dieser Volljährigkeit umzugehen. Wir müssen lernen, welchen Vertrag schließe ich mit meinem Siegelring ab und welchen nicht. Das ist ja heutzutage so eine Herausforderung für Kinder, wenn sie am Computer sitzen. Und da gibt es ja Chaträume für Kinder etc. Aber wenn sie mal auf eine Seite geraten, passiert uns ja auch als Erwachsene, wie schnell ist eine Seite, eine Geschäftsbedingung akzeptiert, die wir eigentlich gar nicht akzeptieren wollten. Und prompt ist ein Vertrag abgeschlossen. Und man sagt, Moment, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also wir müssen lernen, mit dem Siegelring, mit dieser Vollmacht umzugehen. Und die Bibel bezeichnet sowas als geistliche Reife. Woran erkennt man die geistliche Reife eines Volljährigen? Aber ich will eine Sache noch vorweg sagen. Nur weil ich 18 bin und einen Führerschein habe, heißt das noch lange nicht, dass ich Auto fahren kann. Nur das heißt auch nicht, dass ich mit dem Charakter schon in der Welt klarkommen werde. Vielleicht habe ich manche Charaktereinschläge, die sich noch gewaltig ändern müssen. Ich muss reifen, auch als Volljähriger. Und auch als Christen, als nicht mehr unter diesen Elementen Stehende, müssen wir lernen zu reifen, als Volljährige zu reifen. Und ich habe ein paar kurze Punkte. Woran erkenne ich die Reifung? Das erste ist, Reife bedeutet, ich kenne mein Maß. Man erkennt zum Beispiel sehr leicht, wenn jemand sagt, oh, ich kann nichts, ich habe überhaupt keine Fähigkeiten, keine Gaben, kein gar nichts. Gott kann mit mir überhaupt nichts anfassen. Derjenige ist Christ. Aber er hat noch nicht erkannt, dass Gott jedem sein Maß gibt und sagt, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber jedem so viel, wie er vertragen kann, wie gut für ihn ist und wie es Gottes Plan entspricht. Und so hat Gott gesagt, dir gebe ich dein Maß, 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 dir gebe ich dein Maß. Und so hat Gott jedem von uns einen Maß gegeben an Dingen, die wir können, an Dingen, die wir gut... Und Reife bedeutet, kennenzulernen. Je mehr du dein Maß kennst, desto mehr bist du gereift. Reife bedeutet, ich stehe im Dienst. Und damit meine ich jetzt vor allem diese Sichtweise. Wir müssen uns mal abschminken, dass es im Reich Gottes sich alles um uns dreht. Ich komme zu dieser Gemeindeveranstaltung nicht, weil es bringt mir ja nichts. Mir bringt es nichts. Aber vielleicht bringt es was anderen etwas, wenn du da bist. Vielleicht ist es gut, dass du bei dieser Veranstaltung dabei bist, Montagsgebet, und betest. Ein Reifegrad bedeutet auch zu sehen, hey, ich stehe im Dienst, ich bin berufen, Gott Ehre zu machen, ihm zu dienen, ihn in meiner Welt wiederzuspiegeln, anderen zu dienen. Nicht dieses Motto, was läuft da immer vor der Tagesschau, unterm Strich zähle ich, unterm Strich zählt Jesus Christus. Ist er in deinem Leben, wirst du leben in Ewigkeit. Ist er nicht in deinem Leben, wirst du auch nicht leben in Ewigkeit. Wenigstens nicht bei Gott. Nicht unterm Strich zähle ich. Ich stehe im Dienst. Diese Erkenntnis ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Reife sieht den ganzen Leib Christi. Nicht nur die eigene Klüngelgruppe. Wir Pfingstgemeinde, wir sind so toll hier. Clausthal-Zellerfeld, außer uns gibt es nichts anderes. Das wäre völlig vermessen und unreif. Das Reich Gottes ist wesentlich größer als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Wir gehören dazu und darüber freue ich mich. Wir sind Teil vom Reich Gottes, aber wir sind nicht alles. Reife sieht den ganzen Leib Christi. Reife hat mit Festigkeit zu tun. Jemand, der noch sehr jung im Glauben ist und sehr unreif vielleicht, der wird von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Leider ist das bei manchen Christen, wo man sagt, die sollten eigentlich schon reifer sein, auch so. Da kommt gerade eine neue Strömung aus Buxtehude und sagt, hast du da gemerkt, wie da Gott wirkt? Diese Lehre müssen wir bei uns auch haben. Lasst uns doch die Lehre prüfen. Wir müssen nicht jeden Trend und sei er noch so fromm hinterherrennen. Wichtig ist, dass wir uns nach der Kraft Gottes ausstrecken und nach ihm, ihn hier in unserer Mitte haben zu wollen. Reife hat was mit Festigkeit zu tun. Ein reifer Christ schaut vorwärts. Also nicht immer den Blick nach hinten. Mein Leben ist so eine Katastrophe. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Ist alles so schlimm? Gott möchte, dass du deine Hand an den Pflug legst und nicht zurückschaust. Das heißt nicht, dass manche Sachen aus der Vergangenheit nicht aufgearbeitet werden müssen. Aber wenn dieses in die Vergangenheit aufarbeiten darum geht, nur wegen der Vergangenheit, dann ist es fehlplatziert. Wenn es darum geht, dein Leben für die Zukunft in den Griff zu kriegen, dann kann man auch die Vergangenheit aufarbeiten. Aber es geht darum, nach vorne zu gehen mit Gott, in die Zukunft zu gehen. Hey, Gott hat einen guten Gedanken für dich, für die kommenden Jahre. Und er will diesen Gedanken mit dir erreichen. Ein reifer Christ kann unterscheiden, wenn mir jetzt jemand was sagt, Mensch Andreas, deine Predigt ging total daneben, war so völliger Mist, dann wäre es gut, wenn ich unterscheiden kann. Warum sagt derjenige mir das? War das wirklich so daneben? Kann ja sein. Oder war das vielleicht, weil er selber gerade sehr frustriert ist? Ein reifer Christ kann unterscheiden. Ich will noch was sagen. Diese ganzen Sachen, die ich hier aufzähle, geht nicht, entweder du hast es oder du hast es nicht, sondern all diese Sachen sind ein mehr oder ein weniger. Reifen ist ein Prozess, ein Wachstum. Ein reifer Christ ist durch Prüfungen standhaft geworden. Gerade Prüfungen, gerade schwere Zeiten, gerade was weiß ich, was uns da begegnen kann, kann dazu helfen, dass wir reifer werden, stärker werden. Und das Letzte, ein reifer Christ liebt bedingungslos, auch seine Feinde. Ein reifer Christ liebt bedingungslos. Ich weiß, das mit der Liebe ist so eine Sache. Aber es lohnt sich, es sich immer wieder vorzunehmen und einzuüben und zu sagen, Gott hat mich geliebt. Was für einen Grund habe ich, den anderen nicht zu lieben? Gott hat ohne Vorbedingung geliebt. Ein reifer Christ liebt bedingungslos. Und ich glaube, gerade in unserer kälter werdenden Welt kann das ein mächtiges Zeichen sein für die Menschen um uns herum. Wenn du bedingungslos liebst und nicht über den Arbeitskollegen mitmoserst. Das hat auch sehr eng was mit Ehre zu tun. Dem anderen die Ehre zugestehen, die er sich vielleicht noch nicht einmal verdient hat. Sei und bleibe volljährig. Sei und bleibe volljährig. Das ist Gottes Botschaft für dich heute. Hey, ich habe dich als volljährig erklärt. Und jetzt lebe als Volljähriger. Reife heran als Volljähriger. Ich habe dich dazu berufen, volljährig zu sein. Ich habe dir meinen Siegelring anvertraut. Ich glaube an dich und werde dich nicht verlassen. Und selbst auf Strecken, die neu für dich sind, mit einem neuen Auto. Ich bin in Reichweite. Ich werde dich nicht verlassen. Sei und bleibe volljährig. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, dass wir nicht mehr Vorstellungen und Elementaren unterworfen sind, sondern dass wir frei sind davon. Herr, und ich bitte dich, dass du uns diese Freiheit erhältst. Herr, dass wir uns nicht selber wieder in Gefangenschaften geben, in Denkvorstellungen begeben, die uns diese Freiheit berauben. Herr, du hast uns mündig gemacht und du möchtest, dass wir reifen. Herr, und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns hier, dass du unter uns ein Wachstum schenkst, der Liebe, der Reifung. Herr, dass wir erleben, wie wir stärker werden als Christ, wie wir immer mehr dich widerspiegeln. Jesus, Herr, ich sehne mich danach, dass die Menschen, die mit unserer Gemeinde, mit uns als Menschen als Christen zu tun haben, erleben, was es heißt, dass sie mit reifen Christen zu tun haben. Danke, Jesus. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du mit uns gehst als unser liebender Vater.